D-Radio Wissen. Hörsaal.
Und am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf. Leben gleich Körper plus X. Auf diese simple Formel bringt der Sinologe und Medizinhistoriker Paul Unschuld das Menschenbild der Medizin. X, das ist ein Platzhalter für das Unbeschreibliche, das Unfassbare an uns Menschen, für die Seele. Und so richtig vorzuwerfen ist dieser blinde Fleck der modernen westlichen Medizin ja nicht. Sie funktioniert nun mal nach einer ganz bestimmten Logik, die uns schulmedizinisch ja auch weit gebracht hat. Gültig ist, was wir messen, beobachten und gezielt beeinflussen können. Nur in Bezug auf die Seele hat das in der Vergangenheit einfach nicht geklappt, wenn es auch jahrhundertelang versucht wurde. Es gab zahlreiche Theorien darüber, was die Seele ist und wo sie ihren Sitz hat. Im Blut, im Herz oder in den Hirnventrikeln, also den mit Hirnwasser gefüllten Hohlräumen im Gehirn. Diese Theorien wurden tatsächlich auch nachgeprüft, mit dem Chirurgenmesser zum Beispiel und auch mit grausamen Tierexperimenten. Noch Anfang des letzten Jahrhunderts wollte der amerikanische Arzt Duncan McDougall nachgewiesen haben, dass die menschliche Seele sage und schreibe 21 Gramm wiegt. Dazu hat er sterbende Menschen gewogen. Am Ende war der Seele aber wissenschaftlich nicht beizukommen. Und trotzdem spielt der Faktor X immer noch eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn wir darüber diskutieren, wann ein Mensch tot ist oder ab wann Leben Leben ist. Der Medizinhistoriker Florian Steger, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Halle Wittenberg, beschreibt heute im Hörsaal, wo die Seele im Laufe der Zeit vermutet wurde, wie man sie mit dem Körper in Verbindung gebracht hat und wie sie nach und nach aus der neuzeitlichen Medizin einfach verschwunden ist. Aufgezeichnet wurde sein Vortrag an der Universität Halle-Wittenberg und zwar am 13. März 2013 im Rahmen der Tagung Leibbezogene Seele – interdisziplinäre Erkundungen eines kaum noch fassbaren Begriffs, zu der die dortige Theologiefakultät eingeladen hat.
Ich möchte mich im Folgenden damit beschäftigen, was ich unter der Überschrift vom Verschwinden der Seele in der neuzeitlichen Medizin angekündigt habe. Das haben Sie schon gehört. Jetzt, nachdem ich den Vortrag ausgearbeitet habe, habe ich mir gedacht, ist das so eine kluge Überschrift gewesen? Zwischenzeitlich habe ich mir überlegt, vielleicht hätte ich lieber schreiben sollen von den zahlreichen Lokalisationsbemühungen in der Geschichte der Medizin. Denn es sind genau diese Lokalisationen nämlich, welche ja die Seele zunehmend verschwinden lassen. Und das ist, wer sich damit jemals beschäftigt hat, eine unendlich differenzierte und vielschichtige Geschichte. Und ich glaube, dass man diese Geschichte auch erzählen kann und auch sollte. Und dass letztlich, und das haben Sie ja dann zu entscheiden, dies eine Antwort ist, genau auf die ursprünglich von mir gewählte Überschrift vom Verschwinden der Seele in der neuzeitlichen Medizin. Ich werde in gewohnter Weise, wer Vorträge von mir kennt, eine diachrone Perspektive heute einnehmen und danke auch jetzt schon für die zahlreichen Ausdifferenzierungen und Hinweise aus dem interdisziplinär zusammengesetzten Plenum. Seele. Psyche heißt in seiner ursprünglichen griechischen Wortbedeutung, dann sollte ich auch Psyche sagen, erst einmal Atem. Wer keinen Atem mehr hat, ohnmächtig wird oder stirbt, den verlässt die Psyche. Im Übrigen Mensch wie Tier gleichermaßen. Seele, Anima. Mit Anima ist in seiner lateinischen Wortbedeutung erst einmal die Kraft gemeint, die eine Seele begleitet. Kaiser Hadrian sprach von der Anima als Freund und Begleiter des Körpers. In dem Moment, in dem die Anima den Körper verlässt, stirbt man also. Das heißt dann lateinisch Animam dare, den Geist aufgeben. Die Seele verlässt den Körper des Toten, lebt aber, so zumindest frühe Vorstellung, weiter im Grab und ist mit Gefühlen und Bedürfnissen ausgestattet. Später setzt sich dann die Vorstellung durch, dass die Seele des Toten in die Unterwelt gehe, dort wohne die Seele. In der antiken Medizin, die hier auch von volksmedizinischen Auffassungen geprägt ist, ging man davon aus, dass sich die Seele im Schlaf vom Körper trenne und Hinweise über den Gesundheitszustand des Körpers gegeben werden können. Beredtes Beispiel dieses Glaubens sind eben jene Traumüberlieferungen der in den Asklepien praktizierten Medizin, die ich, Sie haben es schon gehört, als Asklepios Medizin einmal beschrieben hat. Dort legte man sich in einen Tempel und wie in einer Rite Passage kam es dann zu einer wie auch immer gearteten Begegnung mit dem Gott Asklepios. Und über diese Begegnung haben wir inschriftliche Überlieferungen, die wir auswerten können und sehen können, was wir hier raus machen. Was man daraus auch immer machen kann, sei nun dahingestellt, was aber festzuhalten bleibt, Seele oder Geist und Körper gehören irgendwie zusammen. Das ist nicht zuletzt in der Medizin tagtäglich von immenser Bedeutung. Wenn Sie sich vorstellen, dass mehr als 30% der Patienten, die in die allgemeinmedizinische Praxis gehen, irgendwelche psychogenen Erkrankungen haben, Krankheiten haben, bei denen die Psyche eine Rolle spielt oder das, was dann heute dann in der Medizin dafür modern gesagt wird eben. Aber sogleich stellen sich ganz zentrale Fragen und diese Fragen habe ich entnommen einem modernen Fortbildungsheft, was zufällig auf meinen Schreibtisch geflattert ist letzte Woche, aus einer Fachgesellschaft für Psychosomatik, Psychiatrie, Psychotherapie, weiß ich nicht mehr genau. Und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, was da so für Fragen auch gestellt werden. Ich denke, das sind Fragen, die gar nicht so naturwissenschaftlich sind. Das sind auch nicht Fragen, die so geisteswissenschaftlich sind, sondern es sind Fragen, die in der Handlungswissenschaft Medizin tagtäglich verhandelt werden, nämlich genau in der Mitte. Also die Fragen, welches Verhältnis ist Leib und Seele nun konkret zu eigen? Ja, nichts leichter als das. Jeder von Ihnen wird das leicht beantworten können. Wie lässt sich Körperliches im Spiegel der Seele denn beschreiben? Körperliches im Spiegel der Seele. Wie erlebe ich meinen Körper? Dann habe ich eine Definition von Psychosomatik gefunden. Psychosomatik meint physiologische Fehlverarbeitung aus psychischen Motiven. Auch ein Begriff, den man sich abarbeiten kann. Wie können also Leib-Seele-Erfahrungen beschrieben werden, hieß es da. Ist der Körper im Einklang mit der Seele und freilich auch umgekehrt? Oder kann man sich gar Psychopathologiker vorstellen, dass Körper und Seele getrennt voneinander zu beschreiben sind? Ich kann Ihnen diese Fragen nicht beantworten. In diesem Heft wurden sie auch nicht beantwortet. Sie werden auch in der rezenten medizinischen Literatur darauf keine Antworten finden. Sie werden Bestimmungsversuche finden, die im Übrigen streng kasuistisch ausgerichtet sind. Da spielt also die Individualität wieder eine ganz große Rolle, wenn man versucht, eben diese Fragen in den Griff zu bekommen, sie modern zu beschreiben. Das erinnert mich als Medizinhistoriker an die Geschichte der Medizin von ihren Anfängen bis heute. Denn dort war stets der Weg, wenn es um die Bestimmung von Körper und Seele ging, über die Einzelfallbestimme, also über die Kasuistik. Die Biologie hat uns da meistens nicht geholfen, wie es heute auch meistens doch der Fall ist. In der Medizingeschichte kann man sich also der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Seele durch die Geschichte der Lokalisationsbemühungen nähern, die ich nun beschreiben möchte, als eine Geschichte vom Verschwinden der Seele in der neuzeitlichen Medizin. Und ich kann dies nicht ohne ihre Vorgeschichte zumindest kursorisch zu streifen. Immerhin hängt diese Auseinandersetzung in der Neuzeit ja nicht in der Luft. Vielmehr baut sie auf frühere Entwicklungen auf. Es ist wichtig für ein medizinhistorisches Verständnis von Seele, dass man das wieder in Erinnerung ruft. Fangen wir an bei Aristoteles. Bei Aristoteles, der Platons dualistische Konzeption der Seele ablehnt, also die Vorstellung von einer immateriellen, körperunabhängigen Seele, ablehnt, lesen wir, dass das Herz für Aristoteles das Zentralorgan, Sitz der Seele wie der Sinnesempfindungen sei. Laut dieser dann in die Literatur eingegangenen kardiozentrischen Theorie, die uns in der Medizingeschichte übrigens immer wieder begegnet, führten dann alle Nerven von Sinnesorganen und Haut zum Herz. Dort sei nach Aristoteles der Ort der Lebenswärme und der zentralen Denk- und Wahrnehmungsfunktion. Die Funktion des Gehirns sieht Aristoteles ganz logisch davon abgeleitet, in der Kühlung des Blutes. Er unterschied, wie Sie wissen, drei Seelenteile, einen vegetativen, das Trepikon, einen sensitiven, das Aesthetikon und einen denkenden, Dianoetikon, Seelenteil. Der Körper ist bei ihm also reines Instrument der Seele. Und das ist schon erstaunlich, denn wenn man sich so die Geschichte dann weiter anschaut, wie sie so geht, überzeugte diese Vorstellung ungeheuerlich. So liest man beispielsweise in der Schrift De Motu Cordis, 1217 von Alfred Anglicus, von der linken Herzkammer als Sitz der Seele. Und wenn Sie Albertus Magnus kennen und lesen, finden Sie das genauso und bei vielen anderen Autoren genauso. Und der Gedanke vom Körper als Instrument der Seele wird uns auch gleich wieder begegnen. Eine andere Perspektive aus der Antike noch. Denn Alkmaion von Groton, der ja für die naturphilosophische Begründung der Medizin von enormer Bedeutung ist, weil dort Vorstellungen des Makrokosmos auf den Mikrokosmos Mensch übertragen wurden, Alkmaion von Groton nimmt eine kephalozentrische oder zephalozentrische, ich würde mal Kephalä eher nehmen, kephalozentrische Perspektive ein und verortete die Seele im Gehirn. Diese Vorstellung begegnet uns übrigens auch wieder im Corpus Hippocraticum. Das Corpus Hippocraticum folgt Alkmaion von Groton, also nicht nur in der naturphilosophischen Begründung. Besonders deutlich in der immer wieder zitierten hippokratischen Schrift Morbus Sacer, einer Lehre von der Epilepsie als Gehirnkrankheit. Also dort hat man etwas, was man im Grunde genommen dämonisch, mystisch, esoterisch beschreiben könnte, die heilige Krankheit. Und sie wird ganz im Gehirn verortet und als eine Krankheit dieses Gehirns gleich gefasst und versucht zu verstehen. So wie wir das heute im Übrigen auch machen. Ja? Ähnlich auch Platon in einer dualistischen Konzeption, wenn er von einer immateriellen, unsterblichen Seele ausgehend drei Seelenvermögen beschrieb, ein vernünftiges, unsterbliches Seelenvermögen im Gehirn, Logistikon, und zwei weitere, die erst beim Eintreten in den Leib eintreten, eines für die Willenskraft, Thymoides, in der Brust und ein drittes für die Begierde, das Epithymetikon in der Leber. Interessant ist noch hervorzuheben, dass nach Platon Ärzte mit der Seele den Körper heilen. Die alexandrinischen Ärzte Herophilos und sein Schüler Erasistratos hatten sich intensiv mit der Morphologie des Nervensystems auseinandergesetzt. Sie gingen von Seelenfähigkeiten aus, welche sie in einem Pneumapsychikon verorteten. Das wiederum sei eine mit der Luft eingeatmete, sehr feine Substanz, welche über die Lunge in das Herz und von dort über die Arterien gelangt. Im Gehirn wird dann mit den Nerven die Weitergabe an die Muskeln geregelt. Herophilos meinte, dass die meisten Nerven im Inneren des Kleinhirns entspringen. Dort sah er auch den Sitz der Seele im Kleinhirn. Erasistratos, sein Schüler, unterschied ein Lebenspneuma, ein Pneumazortikon im Herzen und ein Seelenpneuma, ein Pneumapsychikon mit Sitz in einem Ventrikel des Großhirns. Liest man weiter, so sieht man, dass im Corpus Hippocraticum, aber auch in der Stoa davon ausgegangen wird, dass auch die Luft, welche durch die Nase ins Gehirn gelangt, Bedeutung für die Empfindung und die Muskelbewegung habe. Diese Vorstellungen des Nervensystems entwickelte dann Galen im 2. Jahrhundert nach Christus weiter und griff dabei auch auf Tierexperimente zurück. Das ist sehr wichtig für die wissenschaftshistorische Einordnung auch des Galen, sich klarzumachen, dass es tierexperimentelle Befunde sind, die er für diese gesamte Verortungsgeschichte zugrunde legt. Galen übernahm nicht zuletzt auch aristotelische, wenngleich er die aristotelische Auffassung von der Kühlfunktion des Gehirns, wenn ich es mal so salopp sagen darf, ablehnte, sowie platonische Überlegungen, entwickelte dann davon ausgehend seiner Vorstellung von einer Seelentrias. Er spricht von Pneumata. Eine Triebseele, ein Pneumaphysikon oder lateinisch Spiritus Naturalis mit vegetativen und ernährenden Funktionen, welche er in der Leber lokalisierte. Eine Empfindungsseele, ein Pneumazotikon, lateinisch Spiritus Vitalis, welche unwillkürliche Bewegungen und Emotionen steuere und welche er im Herzen lokalisierte. eine Denkseele, ein Pneuma Psychikon oder Hegemonikon, lateinisch Spiritus Animalis oder Rationalis, welche die geistigen Vermögen der Imaginatio, der Einbildungskraft, der Cogitatio, der Vernunft und der Memoria des Gedächtnisses umfasse und welche er alle im Gehirn lokalisierte. Galen führt auch einen anatomischen Beweis für seine Seelendreiteilung an. Die Denkseele sei im Gehirn, da dort die Nerven entspringen. Die Empfindungsseele sei im Herzen, weil dort der Ursprung der Arterien sei. Die Triebseele sei in der Leber, weil dort die Venen ihren Ursprung nehmen. Die Seele befähige den Körper erst, sich selbst zu bewegen, wahrzunehmen und zu denken. Kurz ein Ausblick, wie geht diese Geschichte weiter? Im 4. Jahrhundert gibt es einen Arzt, Poseidonios, der dann zu einer weiteren Differenzierung der Lokalisation dieser geistigen Vermögen führt. Poseidonios verortet dann die Einbildungskraft in das Frontalhirn, die Vernunft in das Frontalhirn und das Gedächtnis in das Okzipitalhirn. Gehen wir wieder zurück zu Galen. Galen greift nämlich auch die alexandrinischen Vorstellungen eines Pneumapsychikon in seiner Lehre vom Spiritus Animalis auf. Dieser Spiritus Animalis ist Vermittler zwischen den nicht substanziell zu denkenden Seelenkräften und dem stofflichen Körper. Schließlich nimmt Galen auch die Seelenführung auf. Modern formuliert vielleicht, wenn man solche Vergleiche auch nicht machen sollte, psychotherapeutische Arbeit. Alle diese Vorstellungen haben offensichtlich große Überzeugungskraft gehabt, da sie in der kulturgeschichtlichen Fortschreibung mannigfach aufgenommen wurden. Lassen Sie uns einen Schritt weitermachen. In der Schrift De Natura Hominis, das ist zwischen 390 und 400 nach, des Bischofs Nemesius von Emesa, ist eine weitere Differenzierung genau der Lokalisation der Seelenvermögen festgehalten. Die Imaginatio wird dann in den beiden Seitenventrikeln lokalisiert, die Cogitatio im dritten Ventrikel und die Memoria im vierten Ventrikel. Wenn ich am Ende meines Vortrags bin, werden Sie sehen, dass diese Ventrikel ständig wiederkommen und dass interessanterweise, nur wenn man sich viele Arbeiten anschaut, diese gesamte antike Vorgeschichte immer weggelassen wird. Und deswegen war es mir auch besonders wichtig, die heute hier nochmal auszubreiten, weil das alles eine enorme Entwicklungsspur hat, die sich vor allem für die Antike in Galen verdichtet, ja, aber auch nicht von Galen originär ist. Eben diese Vorstellungen gehen dann unter dem Begriff Zellendoktrin in die weitere europäische, aber auch arabische Rezeption ein. Cum grano salis darf man, glaube ich, festhalten, dass für das Mittelalter vor allem das Paradigma der Ventrikellehre dann bestimmend war. Es ist wie folgt kurz zu beschreiben. Die Ventrikel wurden als drei Zellen gedacht, die hintereinander liegen, ein sogenanntes Drei-Zellen-Schema. In der ersten Zelle wurde der Gemeinsinn, Sensus communis, und die Fantasie sowie Einbildungskraft, die vis imaginativa verortet, in der zweiten Zelle der Verstand, die vis cognitiva, und in der dritten Zelle das Gedächtnis, die vis memorativa. Ich mache einen größeren Sprung jetzt. In der weiteren anatomischen Forschung wird es dann vor allem Andreas Versal sein, der starke Kritik an diesen bisherigen Lokalisationsversuchen übte, die Ventrikeltheorie auch widerlegte, selbst aber interessanterweise, und da versteht er sich ja schon ganz modern, keinen eigenen Lokalisationsversuch der Seele mehr vornahm. Versal macht dann Folgendes, dass er 1543 an einem Horizontalschnitt durch das Gehirn die Ventrikeltopographie anatomisch korrekt beschreibt, die Seele aber schon verschwinden lässt. Es gibt ein biologisches Substrat, Topographie eines Ventrikelsystems, aber dass tatsächlich die Seele als Begrifflichkeit hier gar definitorisch versucht wird zu fassen oder dass die Seele diskutiert wird, das sehen wir 1543 mit der wichtigen Fortentwicklung der Humananatomie bei Andreas Versal. Sie alle kennen die Darstellung von Leonardo von Versal nicht mehr. Gehen wir einen weiteren Schritt nach vorn. Descartes ging als neuzeitlicher Dualist von einer immateriellen Seele, res cogitans, aus, die im ganzen Organismus präsent sei. Er sprach von der Zirbeldrüse, der Epiphyse, der Glandula pinealis oder dem Pinealorgan, wie wir dann auch viel in der Literatur finden, als Organ bzw. Instrument oder Werkzeug der Seele. Das Gehirn sei ein System von Röhren, in denen sich die Spiritus Animales bewegen. Das Seelenorgan sei Sammelpunkt der afferenten, sensiblen und efferenten motorischen Nervenfasern und damit gemeinsames Sinnesorgan, ein Sensorium commune. Es sei dem Spiritus Animalis, dem Verbindungsglied zwischen seelischen und körperlichen Tätigkeiten, direkt ausgesetzt. Die Seele erhalte über das Seelenorgan Eindrücke aus der Außenwelt und leite darüber Befehle an den Körper weiter. Descartes schloss mit seiner Vorstellung vom Seelenorgan übrigens an Vorstellungen an von Johannes Fernelius 1497 bis 1558 und wies dem Seelenorgan damit einen prominenten Platz in der Hierarchie der Hirnteile zu. Als wichtiges Zwischenergebnis möchte ich festhalten, mit dieser Vorstellung von einem Seelenorgan wurde die Immaterialität der Seele weiter fortgeschrieben. Wirkungen der Seele bekamen eine Nähe zu organischen bzw. körperlichen Bereichen zugeschrieben. Das Seelenorgan wurde dann vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von vielen Autoren im Zusammenhang mit der Frage nach dem Sitz der Seele, also deren Lokalisation, angeführt. Durch die Konzentration auf das Seelenorgan, wenn es denn um die Lokalisation der Seele ging, konnte dem Verdacht des Materialismus der Seele begegnet werden. Das Seelenorgan bezeichnete also das Materielle, das für das Zusammenwirken von Körper und Geist notwendig war. Lateinisch ein commercium mentis et corporis. Doch bleiben wir noch ein wenig im 17. beziehungsweise in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und blicken wir für unsere Fragestellung auf diesen Ort. Und es ist sehr schön, dass die Tagung in Halle stattfindet, denn es hat ja alles wenige Meter von hier stattgefunden, was ich im Folgenden erzählen werde. Friedrich Hoffmann, der 1694 an unserer Universität, die damals noch die Friederikaner war, als erster Professor der Medizin lehrte, wollte die Sache mit der Seele ganz Kollegen Dirken überlassen, ganz der Theologie überlassen. Es bestünde, so Hoffmann, auch keine großartige Wechselwirkung zwischen Körper und Seele. Für Hoffmann ist der Körper eine hydraulische Maschine, in der sich Flüssigkeiten durch Röhren bewegen. Die wichtigste Bewegung sei die fortwährende des Blutes, die für Leben sorge und den Körper vom Verderben bewahre. Insofern andere Körperfunktionen von der Bewegung des Blutes abhängen. Eine Störung dieser Bewegung führt zur Krankheit. Für Hoffmann geschieht das alles streng kausal und die Naturgesetze behalten stets Gültigkeit. Therapeutisches Ziel Hoffmanns ist demnach die Wiederherstellung des normalen Kreislaufverhältnisses. Bei Hoffmann ist also für die Seele, wie auch ich nochmal mich vergewissert habe, nicht viel zu holen. Anders beim anderen. Georg Ernst Stahl gehörte neben Hoffmann zu den beiden ersten ärztlichen Protagonisten an der Friedrichs-Universität. Soweit wir wissen, holte Hoffmann Stahl hierher. Er verstand sich selbst als Erneuerer, wie er dies in seiner Schrift Theoria Medica Vera 1708 auch dargestellt hatte, und bewegte sich damit weit ab von Hoffmanns mechanistischen Vorstellungen. Seele war für Stahl ein Prinzip, das dem Organismus immanent und für diesen zentral war und das damit die Trennung von Körper und Seele aufheben konnte. Stahl verwendet Anima und Natura synonym. Er kam zu dieser Einschätzung, indem er sich weniger von den theoretischen Vorstellungen, sei es der Physik oder Chemie, leiten ließ. Das waren damals die bestimmenden Vorstellungen, die für die Medizintheorie Bedeutung hatten. Vorstellungen, die dann auf den Körper übertragen würden. Er selber spricht, dass dies dann ja nur zu einer Medicina curiosa führen kann. Vielmehr lässt sich Stahl von Beobachtungen am Organismus leiten. Der Körper ist für ihn das Werkzeug der Seele. Die Seele wohnt in ihm. Die Seele ist gleichermaßen Ursache wie Steuerfrau aller Bewegungen. Ohne Körper kann die Seele aber nichts ausrichten. Sie ist auf körperliche Sinnesorgane angewiesen. Die Seele ist keineswegs vollkommen, sonst würden Körper nicht krank werden. Sie hütet und wacht über die vitalen Aktivitäten und wehrt so die schon kleinsten Übel ab. Ist aber ein Übel eingedrungen und ausgebrochen, fliehen aus Angst die vitalen Aktivitäten. Die Seele kann dann dem sich auflösenden Körper nichts mehr entgegensetzen. Jetzt muss der Körper behandelt werden. Der Selbstauflösung der Körpersubstanzen muss begegnet werden und jene Teilchen, die sich aus den Korpuskelaggregaten lösen, müssen verwandelt oder entfernt werden. Hierbei beschreibt Stahl auch wiederum Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele. Verhaltenseigentümlichkeiten der Seele manifestieren sich nach Stahl prominent im Temperament des Körpers. Dabei steuert die Seele die Bewegung der Säfte, die wiederum für die Temperamente konstitutiv sind. Auch Empfindung und Wahrnehmung sind von der Seele abhängig. Für Stahl nimmt die Seele umfassende Aufgaben wahr und hat damit auch Bedeutung für den Körper. Interessant ist, dass Stahl der Seele bei seinen Überlegungen zu therapeutischen Möglichkeiten keine Rolle zuspricht. Man hätte auch hier wieder an eine Frühform der Psychotherapie denken können, das unterlässt er aber. Man sollte bei diesen Überlegungen aber im Auge behalten, dass für Stahl Seele, Natur, vernünftiges Lebensprinzip, Termini waren, die er nicht abgrenzte, gar definitorisch fasste. Stahl war nicht darum bemüht, Anima oder Natura näher zu definieren. Er sprach diesem vielmehr eine leitende Funktion zu. Er verstand darunter ein immaterielles Prinzip, ohne das Leben nicht denkbar wäre. Seele blieb für Stahl letztlich nur metaphysisch zu fassen und nicht medizinisch zu erklären. Dafür muss ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, beschäftigt er sich aber ganz schön viel mit der Seele, was Hoffmann nicht getan hat. Insofern beschäftigte er sich auch nicht weitergehend mit etwaigen Spekulationen über das Wesen dieses Lebensprinzips oder gar mit christlichen Vorstellungen einer unsterblichen Seele. Wie verhielt sich Stahl zu seinem Umfeld hier? Wie verhielt sich Stahl zum Pietismus, zum hallischen Pietismus? Für den hallischen Pietismus kann man festhalten, dass ein gewisser Dualismus doch auszumachen ist. Der Körper benutzt die Seele lediglich als Instrument und sei deshalb auch auf die Seele angewiesen. Christian Friedrich Richter, Arzt in pietistisch geprägten frankischen Anstalten, verwendet in der mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihm verfassten Arbeit Großer Aufsatz, eine Schrift, die für die Bestimmung von Medizin und Pietismus von zentraler Bedeutung ist, für die Seele den Begriff Natura. Die Seele habe als religiöse Mitte des Menschen eine besondere Beziehung zu Gott und sei vom Körper abgetrennt. Damit geht Richter weit über Stahl hinaus und auch einen eigenen Weg, indem er den hallischen Pietismus in Stahls medizinischer Theorie einbindet. Gesundheit kann damit so erreicht werden, dass die Natur in guter Ordnung ist. So kann rasch Gott ins Spiel kommen. Gott, so Richter, könne durch sein mächtiges Wort das Wesen der Natur unterstützen. Der Mensch allein vermöge nicht so viel durch die natürlichen Mittel, er sei vielmehr auf die Gunst und Gnade Gottes angewiesen, der die natürliche Gesundheit des Lebens erhalten könne. Die zentrale Steuerungsfunktion der Natur, von der alle lebenserhaltenden Bewegungen ausgehen, bleibt also erhalten. Sie ist aber auf die Zuwendung durch Gott angewiesen, damit sie ihre Aufgabe überhaupt ausführen kann. So ist es eine leichte Argumentation für Richter, die Sünde als Ursache der Krankheit anzusehen. Damit sind wir übrigens wieder bei alten theurgischen Konzepten der Medizin angelangt, wie wir sie beispielsweise in homerischen Epen finden. Sie wissen, da schickt einer einen Pfeil, dann muss ich Buße tun, dann kann dieser Pfeil auch diese Seuche wieder nehmen. Richter führte also die pietistische Seelenvorstellung in die Medizin Stahls ein und leitet davon auch für die Therapie Schlussfolgerungen ab. Richtiges, also auch moralisches Verhalten erhalte Gesundheit, führe rasch zur Genesung. Kranke müssen so um ein unbekümmertes, fröhliches und freies Gemüt bedacht sein. Man müsse Gott also zu seinem Freund haben, dann stünde wahrer Gemütsruhe nichts im Weg. Aus dieser wiederum folge Gesundheit. Und Gott hat man zu seinem Freund, so Richter, wenn man sich mit Gott aussöhne, dafür das Herz verändere und das ernsthaft im Gebet verfolge. Diese differierenden Seeleauffassungen zwischen Stahl und Richter, hier als Repräsentant einer in den frankischen Stiftungen vom hallischen Pietismus bestimmten Medizin, ein bisschen kompliziert, aber ich wehre mich dagegen, von pietistischer Medizin zu sprechen. Ich denke, das kann man so nicht sagen, auch wenn es überall zu lesen ist, sind ein weiterer Indiz dafür, dass sich Stahl in seiner medizinischen Theoriebildung gerade nicht vom hallischen Pietismus beeinflussen ließ. Eben dies hat Jürgen Helm sehr deutlich herausgearbeitet und wurde dabei nicht müde zu betonen, dass in Stahls Schriften keine theologischen Aussagen zu finden sind, die dem hallischen Pietismus entnommen wären. Ganz anders übrigens bei Michael Alberti, der 1715 Stahls Nachfolger antrat. Alberti wies in seiner Dissertation De Convenientia Medicinae cum Theologica Practica 1732 explizit auf eben diesen Zusammenhang von Frieden mit Gott auf der einen und einer stabilen Gesundheit auf der anderen Seite hin. Alberti leitete dann konsequent die Notwendigkeit des göttlichen Segens für das Ziel der Gesundheit ab. Der Pietismus ließ sich durchaus von Stahl beeinflussen. Stahl selbst dagegen ging deutlich auf Distanz. Er ließ sich weder für den Pietismus einnehmen, noch war er von der Qualität dort oder hier in den frankischen Stiftungen betriebenen Medizin überzeugt. Dennoch kritisierten beide Stahl wie der hallische Pietismus mechanistische Konzeptionen. Stahl mit dem Argument, dass mit mechanistischer Theorie der Komplexität des Lebens nicht gerecht werden könne. Vom Pietismus beeinflusste Ärzte wie Richter und Alberti dagegen mit dem Argument, dass so kein Platz mehr für göttliche Einflüsse sei, ob nun im Krankheitsverständnis oder in therapeutischen Ansätzen. Es wurde dann Stahls integrativer Ansatz in pietistischen Kreisen nicht weiter verfolgt im Übrigen, vielmehr hielt man an eben dieser dualistischen Vorstellung fest, bediente sich aber immer noch des Konzepts des Medizintheoretischen von Stahl.
Die Seele, das ist heute unser Thema im D-Radio Wissen Hörsaal, genauer gesagt die Rolle der Seele in der Medizin. Der Medizinhistoriker Florian Steger aus Halle erzählt, wo wir im Laufe der Geschichte schon überall die Seele vermutet haben und welche Rolle sie in der neuzeitlichen Medizin spielt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Noch einmal zurück zu Descartes. De la Mettrie knüpfte an Descartes' mechanistischen Vorstellungen an. In seiner Arbeit L'Homme Machine 1747 vertrat er aber keinen kartesianischen Dualismus mehr, vielmehr einen eliminativen Materialismus. Er benötigte schlichtweg keine Seele, um mentale Vorgänge erklären zu können. Auch Descartes' Epiphysenvorstellung wurde schon bald kritisiert. So kritisierte Thomas Bartholin, dass viele tierische Epiphysen viel größer sind als die eines Menschen. Man ging also weiter auf der Suche nach einem angemessenen humananatomischen Sitz des Seelenorgans. Parallel wandelte sich der Blick auf die Anthropologie. Zunehmend wurde eine physiologische Psychologie bedeutsam. Die Frage nach dem Sitz des Seelenorgans wurde die zentrale Aufgabe der Hirnforschung. Tierexperimente sollten hierbei behilflich sein. Kritische Stimmen eines Albrecht von Haller oder Johann Friedrich Blumenbach konnten diesen fortwährenden Lokalisationsbemühungen kein Ende bereiten. Immerhin sahen diese die gesamte weiße Substanz, Gehirn und Rückenmark als Seelenorgan an. Die vielfältigen Lokalisationsbemühungen sind vielschichtig und im Detail auch immer mehr verwirrend. Samuel Thomas von Sömmering setzte dieser Diskussion dann mit seiner Schrift über das Organ der Seele 1796 schließlich ein Ende. Denn er postulierte, dass die Ursprünge bzw. Endigungen aller beobachtbaren Nerven in den Wänden der Hirnhöhlen zu suchen seien. Dort stünden sie mit den Ventrikelflüssigkeiten in Kontakt. Entsprechend wies Sömmering Hirnhöhlen oder Ventrikelflüssigkeiten als vereinigendes Mittelding, Medium uniens, eine vermittelte Funktion zu. Sömmering hatte damit seinen Sitz des Seelenorgans oder eines gemeinsamen Sinnesorgans, Sensorium commune, beschrieben. Sömmering dachte, die alte Frage nach dem Sitz der Seele nun geklärt zu haben, rief mit dieser Lokalisation aber zu heftiger Kritik auf. In der sich anschließenden Diskussion wird zwischen Seele und Seelenorgan nicht mehr deutlich und klar unterschieden. Zumindest gilt dies für die Diskussion bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Später ist mit Seelenorgan meist Gehirn gemeint. Insofern sollte man bei diesen Lokalisationsversuchen immer gewahr sein, dass Seele wie deren Organ, Seelenorgan, gleichermaßen gemeint sein könnte. Auch das ist nicht nur, weil wir in Halle sind, wichtig zu erwähnen und weil wir dieses Jahr seines 200. Todestages gedenken werden. Auch Johann Christian Reil verwendet den Begriff Seelenorgan, wie uns dies mein Kollege aus Bonn, Heinz Schott, eindrücklich ja vor schon 20 Jahren gezeigt hat. Reil unterscheidet die Seele, welche im Gehirn wirke, von einer Lebenskraft, die im ganzen Körper wirkt. In seiner Schrift von der Lebenskraft definiert Reil die Lebenskraft griffig und naturwissenschaftlich orientiert. In der 1811 unter seinem Namen publizierten Dissertation über die eigentümlichen Verrichtungen des Seelenorgans, die im Grunde die 1794 abgeschlossene Dissertation von Büttner, Functiones organo anime peculiaris, darstellt, entwirft Reil ein Kugelmodell des Körpers. Hier werden Sitz und Funktion des Seelenorgans deutlich. Ich zitiere: Den menschlichen Körper können wir uns gleichsam als eine hohle Kugel vorstellen, mit einer doppelten inneren und äußeren empfindlichen Oberfläche versehen, die auf beiden Seiten durch Erregungsmittel zur Tätigkeit gereizt werden kann. Die eine Oberfläche, nämlich die innere, ist gleichsam das Organ der Seele und ihr nächster Trabant. Die andere äußere, auf der Oberfläche befindliche, der Welt und den Körpern entgegengesetzte, bedarf gleichsam dieser Dinge zur Werkstätte ihrer Tätigkeit. Von einer dieser Oberfläche zur anderen gehen die Nerven gleich Seiten gespannt, innerlich von der Seele, äußerlich von der Welt und dem Körper zur Tätigkeit aufgeregt, vermählen sie den Körper mit der Seele. Wir können daher in jedem einzelnen Nerven zwei Enden, ein Hirn oder inneres Ende und ein peripherisches oder äußeres annehmen. Hiervon ausgehend leitet Reil dann das Seelenorgan ab, als Gehirn oder dessen Teil, wo die Veränderungen des Sinnesorganes sich in Empfindungen verwandeln, wo die freiwilligen Anordnungen der Seele mit dem Körper vereinigt, die ersten Veränderungen des Körpers zu den Bewegungsorganen fortgepflanzt hervorbringen. Dieses Organ, da es auf den ganzen Körper einwirkt und der ganze Körper auf dasselbe zurückwirkt, kann gleichsam als das Band der Seele und des Körpers, als der Mittelpunkt aller Lebenskraft und der ganzen tierischen Ökonomie betrachtet werden. Damit stand für Reil fest, dass die Seele im Gehirn ihren festen Platz hat. Weiterhin beschreibt Reil dann Hirntaten als Vermittler, welche eine Verbindung zwischen Seele und Körper darstellen. Die Funktion des Seelenorgans besteht für Reil darin, dass von ihr die Lebenskraft im ganzen Organismus verteilt und gelenkt wird. Die Lebenskraft wiederum ist eine Substanz, ein feiner Stoff in der Natur. Sie stellt ein Vehikel der Sympathie, der Mitleidenschaft dar. Reil geht über diese Vorstellung weit hinaus, als er 1807 in seiner Arbeit über die Eigenschaft des Ganglionsystems und sein Verhältnis zum Zerebralsystem eben dieses Ganglionsystem einführt. Dieser Arbeit vorausgegangen war interessanterweise 1805 in Halle Reils Bekanntschaft und Auseinandersetzung mit Gall. Ich komme gleich noch auf ihn zu sprechen. Reil legte überzeugende hirnanatomische Studien vor. So schreibt er selbst über seine Begegnung mit Gall. Er habe in Galls anatomischen Demonstrationen des Gehirns mehr gesehen, als er geglaubt hätte, dass ein Mensch in seinem Leben je hätte entdecken können. Und davon ausgehend entwickelt er eigene hirnanatomische Tätigkeit, und man darf sagen, dass es sich Reil so sehr um die Hirnanatomie verdient gemacht hat, dass nahezu alle deutschen hirnanatomischen Termini, wenn Sie die heute in einem Atlas aufsuchen, von Reil geprägt wurden. Also nicht nur immer die Rinde oder andere Begriffe, die man direkt dem Eponym Reil zuspricht. Daneben aber legt Reil auch die naturphilosophische Spekulation eines Gangliensystems vor. Das Gangliensystem stellt einen Bereich des Nervensystems dar, der unabhängig vom Gehirn ist und eine eigene Organisation hat. Zum Gangliensystem gehört dreierlei: Geflechte, zitiere wieder Reil, die gleichsam seinen Körper und die Hauptmasse ausmachen, Ganglien und endlich Verbindungsnerven, welche teils die räumlich getrennten Gruppen, teils zwischen dem Ganglion- und Zerebralsystem ein Apparat setzen, der beides bald Isolator, bald Konduktor ist und den ich deswegen den Apparat der Halbleitung nenne. Reil beschreibt zahlreiche Nervengeflechte und deren funktionelle Bedeutung. Zerebral- und Ganglionsystem haben den Apparat der Halbleitung als Verbindungsnerven, die je nach Zustand des Individuums Konduktor oder Isolator sein können. Hiermit stellt Reil seine Lehre von der Lebenskraft also auf eine neue Grundlage. Das Ganglionsystem wird zur Hauptquelle der Lebenskraft, sie wird Organ des Unbewussten. So schuf Reil durch seine Annahmen zweier seelischer Bereiche im Individuum für die aufkommende Tiefenpsychologie ein physiologisches Erklärungsmodell. Es ist dann Franz Josef Gall, der eine Zäsur markiert, wenn der Seele kein Organ mehr zugeschrieben wird. Gall korreliert neuroanatomische Befunde mit Verhaltens- und Charaktermerkmalen. In gewisser Hinsicht ist der Schädel ein Abdruck der Hirnrinde, und somit kann man an ihm die charakterliche Disposition regelrecht ablesen. Gall entwickelte eine organologische Phrenologie und markiert damit eine neue Phase der zerebralen Lokalisation. Er spricht von Seelenfähigkeiten, die wiederum auf 27 bzw. 33, sind alles sehr kompliziert, Seelenorgane verteilt sind. Gemeint sind hiermit Rindenbezirke im Großhirn. Auch moralisch negativ einzuschätzende Eigenschaften wie Verschlagenheit oder Mordtendenzen werden lokalisiert. Olaf Breitbach, mein Kollege aus Jena, hat in diesem Zusammenhang, und ich möchte das an dieser Stelle noch einmal herausarbeiten, den wichtigen Hinweis gegeben, dass die Phrenologie unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit die Deklassierung nicht-europäischer Völker vorangetrieben habe. Denn schon in der Nachfolge Galls hatte Combe Schädel zweier Indianer untersucht und hat von diesen zwei Schädelbefunden ausgehend allgemeine Aussagen über die Intelligenz und den Charakter von Nationaltypen gemacht. All dies weit vor Darwin. Breitbachs These, dass die Phrenologie Vorurteile prägte und Denkschablonen schuf, die letztlich zur Rassenlehre und Eugenik beitrugen, ist aus meiner Sicht nur nachdrücklich beizupflichten. Zurück zu unserem Thema. In der Folge wird Seele dann meist als Bewusstsein verstanden und es wird der Seele pauschal das Gehirn bzw. allgemein das Nervensystem als anatomisches Korrelat zugeschrieben. Die Äquipotenztheorie ging von einer Gleichwertigkeit des Großhirns aus und lehnte Lokalisationsversuche von Gehirnteilen bzw. von spezifischen Funktionen ab. Damit war den Lokalisationsbemühungen zunächst einmal ein Ende gesetzt. Der französische Physiologe François Bichat postulierte aus morphologischen Untersuchungen basierend die funktionelle Gleichwertigkeit der Hemisphären und vertrat damit ein antilokalisatorisches Konzept. Der Neurophysiologe Pierre-Jean-Marie Flourens griff Bichats Konzept auf. Es sind Physiologen, die wir hier nicht so sehr würdigen, die enorm wichtig für diese Zeit sind. Das ist Flourens, Bichat und Cabanis, wo sie schon Schwierigkeiten haben, Literatur zuzukriegen, ja, weil im deutschsprachigen System sich keiner damit beschäftigt. Ich bin da sehr dankbar einem Kollegen, der mir seine Arbeiten dazu auch zur Verfügung gestellt hat, weil man das sehr schwer überhaupt noch fassen kann. Der Neurophysiologe Pierre-Jean-Marie Flourens griff Bichats Konzept auf und entwickelte es auf tierexperimenteller Basis dahingehend weiter, dass er drei Hauptfunktionsareale unterschied. Erstens die Großhirnhemisphären, verantwortlich für die Empfindungen, den Willen, das Gedächtnis und den Intellekt. Zweitens das Kleinhirn, verantwortlich für die Bewegungskoordination. Und drittens die Medulla oblongata, verantwortlich für vitale Funktionen wie beispielsweise die Atmung. Flourens ging also davon aus, dass es im Großhirn keine funktionell verschiedenen Areale gibt. Vielmehr bildet das Großhirn eine undifferenzierte, große, amorphe Masse. Seine globalisierende Interpretation der Großhirnhemisphären basierte auf grausamen Läsionstierexperimenten, die an Tauben, Kaninchen, Hunden und Katzen durchführe. Flourens entfernte operativ, ich will eher sagen extipierte, riss also aus, mit bloßer Hand große Hirnareale und beobachtete anschließend die entsprechend korrespondierenden Funktionsausfälle. Diese globalisierende Äquipotenzhypothese Flourens bestimmte die Hirnphysiologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damit wurden frühe Erkenntnisse, die eine funktionelle Lokalisierung erwiesen hatten, nicht mehr aufgegriffen. Dies ist insofern besonders bedeutend, als beispielsweise 1710 François Pourfort du Petit sehr genaue experimentelle Beschreibungen gab und völlig korrekt beispielsweise die Kreuzung von Nervenfasern in der Pyramide nachgewiesen hatte. Auch hatte Pourfort du Petit gezeigt, dass Willkürbewegungen einer Körperseite unter der Kontrolle der kontralateralen Großhirnhälfte stehen. Das wird alles nicht aufgegriffen. Auch Schopenhauer, der sich um die Entwicklung einer Theorie des Unbewussten ja sehr verdient gemacht hat, nahm für mentale Phänomene ein hirnorganisches Substrat an und er verfügte bemerkenswerterweise über profunde neuroanatomische Kenntnisse. Schopenhauer forderte zwischen den Bewusstseinsvorgängen und Gehirnprozessen ein Verhältnis der Identität. Damit nimmt Schopenhauer die moderne materialistische Identitätstheorie vorweg. Mentale Phänomene seien mit Gehirnzuständen identisch. Schopenhauer forderte für bewusste wie unbewusste Phänomene gleichermaßen somatische Substrate. Unbewusstes, erklärt Schopenhauer, also physiologisch materiell, verortete es aber noch nicht im Gehirn. Im Gehirn sei das Bewusstsein materiell repräsentiert. Unbewusste Phänomene wie Träume seien im Traumorgan lokalisiert, das im Bauchganglien-System zu finden sei und das dem Gehirn afferent über nervale Strukturen Informationen aus dem Körperinneren zuleite. Kein geringerer als Sigmund Freud bezieht sich explizit auf eben diese Theorie Schopenhauers und sein Traumorgan. Schopenhauer beschrieb also auf der Grundlage eines unwillkürlichen Nervensystems seine Polarität. Im Zerebralsystem der bewusste, im Ganglionsystem Cerebrum abdominale der unbewusste Pol. Und mit dieser Vorstellung steht Schopenhauer eben genau in der Tradition von Johann Christian Reil sowie der von mir eben genannten Physiologen François-Xavier Bichat bzw. Pierre-Jean-Marie Florent. Schopenhauer folgte Bichat, der auf der Grundlage seiner morphologischen Befunde von der funktionellen Gleichwertigkeit der Großhirnhemisphären ausging. Florent baute, wie ich eben dargestellt hatte, auf Bichat durch eigene tierexperimentelle Arbeiten auf und vertrat eine Äquipotenztheorie, meinte also, dass das Großhirn unter funktionellem Aspekt eine große Einheit bilde. Schopenhauer wandte sich also mit seiner Vorstellung einer materiellen Repräsentation von bewussten wie unbewussten Phänomenen im Nervensystem einer materialistischen Position zu. Diese naturalistische Tendenz Schopenhauers zeigt zugleich, dass er auch unter dem Einfluss des Physiologen Cabanis stand. Schopenhauer lehnt damit Galls organische Phrenologie ab, vor allem auch hinsichtlich der Tatsache, dass hier moralische Eigenschaften zerebral lokalisiert werden. Vielmehr steht Schopenhauer mit seinen Vorstellungen in der antilokalisatorischen Tradition der Äquipotenztheorie, also der funktionellen Gleichwertigkeit der Großhirnareale. War noch so 7 Minuten. Die zerebrale Lokalisationstheorie wurde in ihren wichtigen Jahren 1860 bis 1880 weniger von der Physiologie als vielmehr von klinischer Seite weiter vorangetrieben. In der Neurologie zeigten auf umschriebenen Läsionen basierende Herzsymptome, dass ein globalisierendes Hirnfunktionskonzept nicht stimmen kann. Es widersprach schlichtweg den klinischen Erfahrungen. Insofern wandten sich gerade die Kliniker wieder zurück und bedienten sich künftig der zerebralen Lokalisationsbemühungen Galls. Es war dann 1861 Paul Broca, Chirurg, der die motorische Aphasie, gemeint ist die gestörte Sprachproduktion bei erhaltenem Sprachverständnis im Gyrus frontalis inferior der dominanten Hemisphäre lokalisierte und damit die zerebrale Lokalisationstheorie wieder ein Stück voranbrachte. Weitere Meilensteine beschritten dann 1866 Theodor Meinert, 1871 Karl Wernicke mit der Entdeckung des motorischen Sprachzentrums. Am Krankheitsbild der progressiven Paralyse, auch unter Neurosyphilis bekannt, konnte dann gezeigt werden, wie psychische Auffälligkeiten auf ein organisches Korrelat zurückgeführt werden kann. Das wurde übrigens auch bei dem Heft, was ich am Anfang erzählt habe, gleich wieder als Beispiel verwandt. Lewis wird auch immer ganz gerne als ein Beispiel Wechselverhältnis Körper-Seele genommen. Darüber hinaus konnten Arnold Pick und Alois Alzheimer auch für die Demenzforschung eben solche Korrelationen zwischen psychopathologischen Befund und neuropathologischen Korrelat zeigen. Die Neurodramatologie wurde dann ein wichtiges Erkenntnisfeld, so ist viel zitiert 1848 mit Phineas Gage eine Kasuistik beschrieben, in welcher der Eisenbahnarbeiter Gage infolge einer Explosion eine penetrierende Frontalhirnverletzung erlitt, welche dann zu einer posttraumatischen Persönlichkeitsveränderung führte. Meines Wissens ist dies die erste 1848 belegbare Manifestation, bei der man eine Ursache hat, eine nachweisbare Ursache, organisch fassbar, die zu einer Veränderung der Persönlichkeit geführt hat. Die Klinik war also Impulsgeber für die weitere zerebrale Lokalisationstheorie. Aber die Physiologen erinnerten sich dann doch wieder ihres Erbes und so nehmen sie 1870 die Fahrt auf. Gustav Fritsch, Eduard Hinzig publizierten ihre Hirnreizexperimente, in denen sie von Hundeexperimenten berichteten. Elektrische Reizung des motorischen Kortex von Hunden ließ die Existenz von motorischen Zentren nachweisen. Die zerebrale Lokalisationstheorie ist zugleich, und das kann ich in diesem Rahmen nicht weiter ausführen, die Grundlage für psychochirurgische Interventionen, diese neurochirurgischen Eingriffe, die das Ziel verfolgen, psychische Störungen zu beeinflussen, werfen dann nicht zuletzt medizinethische Fragen auf, womit sich der Kreis zu Herrn Dirkens Eingangsreferat schließt. Technische Fortschritte in der Zytologie und Histologie ließen Ende des 19. Jahrhunderts dann weitere Fortschritte zu, führten zur weiteren Entwicklung der Neuronentheorie sowie eines Konzepts von der Synapse. Ich will das nur abschließend sagen. 1906 konnten Brodmann und Konstantin von Economo eine zytoarchitektonische Kartierung des Kortex vorlegen. Es wird dann der sensomotorische Homunculus beschrieben. Und schließlich bemüht man sich, holistischer Erklärungsansätze, Henry Headcourt, Goldstein, Carl Ashley, wie solche schon mal von französischen Physiologen des 19. Jahrhunderts, nämlich Flourens und Bichat, ja ganz prominent vertreten wurden. Ich komme zum Schluss. Das Interesse an zerebralen Lokalisationsbemühungen und den damit sicherlich zentralen philosophischen Fragen, wie der Materialismusdiskurs oder das Verhältnis von Leib und Seele, erlebt durch die Befunde der modernen Neurowissenschaften, vor allem durch die Möglichkeiten der funktionellen Bildgebung, fMRI ist da das Stichwort, seit einigen Jahren ein enormes Revival. Dabei sollte man der Tatsache gewahr sein, dass versucht man, Bewusstsein und Emotionen zerebral zu lokalisieren, die Seele bzw. der Geist naturalisiert werden. Die modernen technischen Möglichkeiten der Bildgebung werfen zahlreiche medizinrechtliche Fragen auf. Ich möchte abschließend noch folgende Engführung machen. Reduziert man mentale Phänomene auf neurobiologische Prozesse, betreibt man Physikalismus oder eliminativen Materialismus. Damit bestreitet man zugleich die Existenz eines selbstständigen, irreduziblen, seelischen bzw. geistigen. Mentales wird mit Physischem identifiziert. Reduziert man also alles Mentale auf neuronale Vorgänge, bekäme die Neurobiologie die ausschließliche Deutungsmacht über zerebrale Vorgänge. Ein solch reduktionistisches Verständnis, das der Seele bzw. dem Geist ein eigenes Sein abspricht, führt zu weitreichenden anthropologischen Konsequenzen, wie wir diese in der Medizin generell aus dem Perspektivenwechsel durch Entwicklungen in der Medizin seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennen. In dieser von Virchow eingeleiteten neuen zellularpathologischen Perspektive avancierte die Bakteriologie ja bekanntlich zur Leitwissenschaft. Aber genau gegen die sich formierende naturwissenschaftliche Medizin erhoben sich zeitgleich sehr kritische Stimmen. Man fürchtete, den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Leibarzt Otto Graf von Bismarck, Ernst Schwenninger, brachte es auf den Punkt. Die Wissenschaft des Autors tötet seine Humanität. Die Wissenschaft des Autors tötet seine Humanität. Ernst Schwenninger, Leibarzt Otto Graf von Bismarck. Spricht man über Kritik an der einem Reduktionismus verpflichteten naturwissenschaftlichen Medizin, dann muss ich natürlich auch von Weizsäcker und Jaspers nennen, die sich enorm für die anthropologische Perspektive eingesetzt haben. Schwenninger kennt keiner und dieser Satz ist enorm wichtig, weil er es so auf den Punkt bringt. Gegen die Materialisierung mentaler Phänomene, konkret gegen die Lokalisationsbemühungen der Seele, wurde ebenso vielerorts Kritik geübt. So übte immerhin Immanuel Kant scharfe Kritik an den zerebralen Lokalisationsversuchen der Seele, also an der Suche nach einem Seelenorgan, so auch an Sömmerings Arbeit über das Organ der Seele. Konkret meine ich Kant Kritik an Sömmerings Behauptung, die Seele sei im Ventrikellikor lokalisiert. Seelische Vorgänge seien, so Kant, nur durch Introspektion, innerer Sinn erfahrbar. Insofern sind zerebrale Lokalisationsversuche die mögliche Topographie eines Seelenorgans sinnlos. Die immaterielle Seele ist für Kant nicht materiell fassbar, sie ist nicht materialisierbar. Eben dies ist aber einer naturwissenschaftlichen Betrachtung der Seele stets zu eigen, sodass hier eine Unvereinbarkeit bleibt. Die Seele lässt sich nicht auf physikalische Prozesse reduzieren. Verdauen könnte man als physiologischen Prozess beschreiben, aber denken könne man eben nicht als eine physiologische Funktion des Gehirns beschreiben. Ganz anders übrigens Schopenhauer. Er verglich das Denken physisch mit der Verdauung und diese physiologische Betrachtung hat er wieder von Cabanis. Denn der sah das Gehirn als ein Organ an, das Gedanken hervorbringe, vergleichbar mit den inneren Organen, von denen jedes, sei es nun Magen, Darm, Leber, Galle, eine eigene Funktion habe. Mentales kann nach Kant aber nicht verortet werden, weil es sonst materiell sei. Mentale Vorgänge hätten aber keine physikalische Realität. Nach Kant besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen mentalen Vorgängen und physischen Prozessen. Das Ich durfte nicht materialisiert werden. Das sah nicht nur die Philosophie so, sondern dieser materialistische Gedanke wurde auch als Vorstoß gegen moralische Grundsätze verstanden. Bekanntermaßen, und damit schließe ich, durfte deshalb auch Franz Josef Gall 1801 keine öffentlichen Vorträge mehr in Wien halten. Dies brachte ihn, und das ist für uns ganz glücklich, dann nach Halle. Und so kam es dann zu der Begegnung, die ich vorhin geschildert habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Florian Steger war das, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Halle-Wittenberg. Er hat uns erklärt, wie die Seele in der neuzeitlichen Medizin einfach so verschwunden ist. Der Vortrag war ein Beitrag zur Tagung Leibbezogene Seele, interdisziplinäre Erkundungen eines kaum noch fassbaren Begriffs und wurde am 13. März 2013 aufgenommen. Veranstalter der Tagung war die Theologiefakultät der Uni Halle Wittenberg.
D-Radio Wissen. Hörsaal.